Ja, vielen Dank, Pater Permin, und vielen Dank auch, dass Sie den Pater Placidus gelegentlich abordnen in die beiden Gefängnisse, denn ihm zu gefallen, wollte ich dann mal einen Gegenzug machen und dem Pater Placidus hier helfen, damit er nicht aus seinem Urlaub extra kommen muss, zur Moderation dieses Abends. Gut, es ist ein Audi extra, das bedeutet, dass es zwischendurch eine kleine Pause gibt, wo Sie sich Getränke holen können. Und es soll bedeuten, und das wollen wir hoffentlich schaffen, dass es noch etwas mehr Diskussionsmöglichkeiten gibt, vielleicht als üblich. Also, dass der Raum für die Rückfragen und Diskussion etwas größer ist. Darum haben wir den Professor Hofmann, den ich jetzt auch hiermit ganz herzlich begrüße aus Augsburg, auch gebeten, das Eingangsreferat eher etwas kürzer zu halten. Es gibt dann noch vielleicht eine kleine Gegenrede mit mir und dann wird die zweite Hälfte der Veranstaltung nach der Pause hoffentlich so viel übrig bleiben, dass wir die Hälfte zur Diskussion haben und Sie dort dann auch weitere Inhalte in Ihre Antworten hineinpacken können. Herr Professor Hofmann, Augsburg ist ein gutes Stichwort. Dort sind Sie Professor für Fundamentaltheologie. Ich habe selbst auch in Augsburg zwei Semester studiert, habe ich Ihnen schon gesagt. Allein der geografische Ort ist ein Symbol für Ökumene. Nicht nur der Augsburger Religionsfriede, der allerdings nicht hundertprozentig zum Frieden geführt hat. Es kam trotzdem der Dreißigjährige Krieg und erst 1648 wurde es friedlicher. Und darauf beziehend gibt es auch in Augsburg einen extra Gedenktag und Feiertag, den nur die Augsburger haben, der 8. August. Nicht nur das ist ein ökumenisches Stichwort, sondern vor allem auch 1530, da gab es einen Reichstag, wo die Neugläubigen, die Protestanten mit ihrer Augsburger Bekenntnis kamen und die Gegenrede der Katholiken auch vorgetragen wurde und die Parteien sich inhaltlich gar nicht so weit entfernt standen, sondern schon relativ nah kamen, aber es kam nicht zu einem gemeinsamen Konsens. Vielleicht müssen wir aber daran anknüpfen, auch heute noch. Und es gibt das Jahr 1999, das auch in Augsburg sich, dort spielte sich auch ein großes Ereignis ab, das vielleicht den meisten bekannt ist, die Unterschrift des Lutherischen Weltbundes und der katholischen Kirche unter das Dokument der gemeinsamen Rechtfertigungslehre. Ist jetzt auch schon 14 Jahre her. Vielleicht hat es aber möglicherweise nicht die nötige Resonanz gefunden. Vielleicht verwelkt es so ein bisschen dahin, würde ich fast sagen. Das ist das Stichwort Augsburg, aber Ihre Biografie begann nicht in Augsburg, Ihre Biografie begann in Hildesheim, dort sind Sie geboren, dort sind Sie auch zum Priester geweiht worden. Wir haben hier bis zum Essen hin auch eine Beziehung Hildesheim-Essen, nämlich der Bischof Altfried ist bei uns im Dom begraben. Und das sage ich auch nicht so daher, sondern ich will damit auch ausdrücken, der apostolische Glauben und die apostolische altkirchliche Kirchenstruktur, sie ist mit solchem Namen verbunden und das muss auch in der Ökumene auch eine Rolle spielen. Sie haben ein starkes pastorales und religionspädagogisches Standbein sich erworben, als Kaplan, als Pfarrer in Augsburg, als Lehrer, als Schulseelsorger, als Hochschulseelsorger in Hannover und haben dann gelehrt schon in Münster, in Koblenz und nun in Augsburg, hauptsächlich Fundamentaltheologie, auch etwas Dogmatik, das können Sie vielleicht selbst einfließen lassen. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass wir sozusagen an die Fundamente der Theologie gelangen in dieser Frage der Ökumene, die ja sehr heiß diskutiert wird, auch hier in Bochum. Ihre Ihr Schwerpunkt wird vielleicht in den theologischen Fundamenten liegen. Und so darf ich Sie jetzt bitten, Ihren Vortrag zu geben. Und alle Leute darf ich herzlich bitten, sich Fragen zu merken und gleich wirklich heftig und engagiert nachzufragen. Bitte, Herr Professor Hoffmann.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung und auch für die freundliche Begrüßung. Ich glaube, das Thema Ökumene ist eines der skandalträchtigsten überhaupt. Und aus einem ganz schlichten Grund heraus, dass die Christenheit nicht eins ist, und zwar sichtbar eins ist, ist etwas, was einfach nicht sein kann und nicht sein darf. Ich denke, mit diesem Statement muss man beginnen. Alles andere wäre eine Verharmlosung. Wir haben es also hier mit einer offenen Wunde zu tun, und eine offene Wunde muss schmerzen. Das wäre das erste Wort. Sie haben, Herr Zimmer, auf Augsburg hingewiesen. Augsburg, wie man dort sagt, ich beginne langsam mich da auch sprachlich etwas zu akklimatisieren, hat eine ganz eigene Zusammensetzung. Ich glaube, ich darf das mal so schildern, weil uns das auch ein bisschen in die Problematik hineinführt. Augsburg ist lange Zeit pari pari katholisch-evangelisch gewesen, bis dahin, dass zu einer katholischen Pfarrkirche eine evangelische Parallel aufgebaut werden musste. So stehen also die Kirchen auch teilweise auch heute parallel nebeneinander. Das ist ein Teil der Religionslandschaft dort. Es kommt aber noch etwas hinzu, was in manchen anderen deutschen Regionen ähnlich ist, in Augsburg allerdings sehr ausgeprägt. In Augsburg leben etwa 50.000 bis 60.000 Immigranten aus Russland, die ihren orthodoxen Glauben mitgebracht haben. In einer Stadt, die etwa 278.000 Einwohner hat, ist das ein sehr hoher und tatsächlich spürbarer Anteil. Die nächste Gruppe, die zu nennen wäre, das wäre die Gruppe der sogenannten altorientalischen Christen. Das klingt jetzt ein bisschen romantisch, die Romantik vergeht uns sofort, wenn wir den eigentlichen Namen nennen. Es sind Christen aus Syrien. Es ist eine Gemeinde, die etwa 7.000, 8.000 Menschen umfasst, und es werden regelmäßig mehr. Wenn man dort von Ökumene spricht, dann ist das also keine zweiseitige Angelegenheit, die man in nachbarschaftlichem Einverständnis irgendwie mal regeln kann. Das hat schon ziemlich weite und auch ziemlich komplizierte Dimensionen. Und da ist noch nicht mal berücksichtigt, was es alles an neuen, für uns irgendwie undefinierbaren christlichen Gruppierungen gibt, die gerade jetzt erst entstehen. Ich beobachte das jeden Tag, wenn ich mit der Straßenbahn Richtung Uni fahre, dass es da auf einem großen Gelände, in der Nähe ist das Priesterseminar, inzwischen drei freikirchliche Gruppierungen gibt und auch die Mormonen. Was heißt dann Einheit? Wer unter welchen Voraussetzungen ist dann eins mit wem? Eine Frage, die viel zu groß ist, als dass ich hier in 20 Minuten, und ich versuche mich ein bisschen darauf zu beschränken, ich weiß schon jetzt, dass es nicht ganz klappen kann, aber viel zu groß ist, um das so anzureißen. Ich möchte am ersten Punkt etwas zur Situation sagen, die ja schon angedeutet ist. Wir haben Kirche, Kirchen, kirchliche Gemeinschaften. Warum das in Anführungszeichen steht und warum das so umständlich ausgedrückt wird, darauf kommen wir gleich noch. Und wir haben, wenn wir das so sehen, bei all diesen vielen Gruppierungen die Frage, wo bleibt da eigentlich die Einheit? Wer kann die herstellen? Es muss ja auch bei Verhandlungen Verhandlungskompetenzen geben und auch bindende Erklärungen. Eben hat der Zimmer darauf hingewiesen, dass 1999 in der St. Anna-Kirche in Augsburg die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterschrieben worden ist. Auf evangelischer Seite anschließend sehr stark angefochten. Sie können das im Internet nachlesen. Es gibt mehr Kommentare, die sich distanzieren auf evangelischer Seite, vor allem auf lutherischer Seite, als Kommentare, die diese Erklärung annehmen. Auf katholischer Seite hat damals als Vorgänger von Walter Kaspar bzw. Kurt Koch heute Kardinal Cassidy unterschrieben. Dahinter stand jemand, den ich ehrenhalber doch jetzt mal erwähnen möchte. Hätte es damals nicht Josef Ratzinger gegeben, so wären die Leute vom Verhandlungstisch weggeblieben langfristig. Er hat dafür gesorgt, dass es tatsächlich zu einer Unterschrift kam. Wir haben also einiges, aber wir haben mit dem, was wir da haben, auch Probleme. Im Jahr 2000 erschien eine Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre, unterzeichnet von Josef Ratzinger, mit dem Titel Dominus Jesus. Ich denke, einigen von uns ist die sicherlich bekannt. Die hat einiges an Furore ausgelöst. Ich schildere mal ganz kurz, wo möglicherweise da die Schwierigkeit lag. In Dominus Jesus geht es gar nicht um Ökumene. Dieses Papier widmet sich dem Miteinander von Religionen. Wie ist das möglich? Ein Ausgangspunkt war zum Beispiel, was macht eine katholische Gemeinde, die Raumnot hat, darf die Eucharistie feiern in einem Hindu-Tempel? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Also wie gehen Religionen ganz praktisch miteinander um? Außerhalb unseres Kontinents sind diese Probleme sehr viel drängender, aber auch sehr viel alltäglicher und werden sehr viel pragmatischer behandelt. Vor dem Hintergrund versuchte die Glaubenslehre zu sagen, man muss hier Gemeinsamkeiten suchen, aber auch Grenzen ziehen, damit es nicht zu Undeutlichkeiten führt. Ich vermute mal, dass keine Moschee begeistert wäre, wenn wir dort Eucharistie oder Abendmahl feiern würden. Das war der Problemhorizont dieser Erklärung. Und auf einer halben Seite war auch die Rede vom Umgang der Konfessionen miteinander. Und dort wurde noch einmal gesagt, es geht um die Wahrheit des Glaubens, die man nicht relativieren kann. In diesem Fall auch um die Wahrheit der römisch-katholischen Kirche, die auch nicht zu relativieren ist. Das war damals Salz in offene Wunden. Vor allem, weil dort diese Formulierung wiedergebracht wurde, die auch das Konzil, das Zweite Vatikanum schon enthält, eine Unterscheidung zwischen Kirche, Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack und Sie werden sofort merken, da ist ein Nest von Problemen. Kirche ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nur die römisch-katholische Kirche. Nur sie ist vollständig nach vatikanischem Selbstverständnis Kirche. Dann gibt es die Kirchen. Das sind in diesem Zusammenhang die Schwesterkirchen im Bereich der Orthodoxie. Es gibt ja nicht die orthodoxe Kirche, sondern es gibt orthodoxe Kirchen. Und die haben dieselbe sakramentale Struktur, wie wir sie im katholischen Bereich auch kennen. Und es gibt die Gruppierungen, die aus der Reformation entstanden sind. Dort ist die offizielle Sprachregelung, von kirchlichen Gemeinschaften zu reden. Wenn Sie es nicht wissen, können Sie sich vorstellen, wie die Reaktionen waren. Das heißt, auf der einen Seite hieß es, und zwar von Seiten der Kirchen der Reformation, jetzt sprechen uns die Römer ab, Kirche zu sein. Andere, und zwar gediegene Lutheraner, sagten, erstens war das zu erwarten, das steht schon im Zweiten Vatikanischen Konzil so zu lesen, und zweitens haben sie mit ja nicht Unrecht. Wir wollen als Lutheraner, ich könnte Ihnen jetzt eine Reihe namhafte Kollegen nennen, wir als Lutheraner wollen ja gar nicht Kirche sein in dem Sinne, wie die Römer es sind oder sein wollen. Sonst hätte die Reformation gar nicht stattfinden müssen. Wenn die uns also mit ihrem Kirchenbegriff verschonen, tun sie was Richtiges. Lassen wir das mal so dahingestellt sein, dass da natürlich Zündstoff drin ist, das dürfte niemand überraschen. Das vor dem Hintergrund des Jahres 2017. Was machen wir dann? Feiern wir? Können wir feiern, dass die sichtbare Einheit nicht mehr sichtbar ist? Müsste man nicht eher sagen, statt Reformationsjubiläum oder Feier, Reformationsgedenken, um auch das Anliegen der Reformation ernst zu nehmen? Wäre auch eine Frage eines der ganz großen lutherischen Theologen in München, Wolfhard Pannenberg, inzwischen Mitte 80, der vor einigen Jahren für Irritation gesorgt hat, als er sagte, das Projekt Reformation ist gescheitert. Wäre interessant zu sehen, warum ein Lutheraner das sagt. Das heißt, wir haben nicht das erreicht, was wir eigentlich wollten. Eine andere Art von Kirche. Lassen wir auch das mal so stehen. Was wir auch kennen, sind die unterschiedlichsten Einschätzungen von Ökumene. Was den einen erheblich zu weit geht, ist den anderen noch nicht schnell genug. Wir haben die einen, die sagen, es kann nicht in 40, 50 Jahren an Wunden geheilt werden, was in 400 Jahren an Wunden geschlagen worden ist. Und wir haben die anderen, die sagen, und ich brauche jetzt keine Namen zu nennen, Sie wissen, wer dann gemeint wäre, Ökumene jetzt. Was heißt das? Ökumene jetzt haben wir ja, indem wir miteinander in einem Prozess der Verständigung stehen. Was hieße Ökumene jetzt? Ein Ende der Verständigung, wo wir das Ziel erreicht haben? Wie sähe das aus, das Ziel, und wie sollte man es erreichen? Darüber müsste man sich im Klaren sein. Ziele kann man nur erreichen, wenn man sie definiert hat. Sonst wird man wahrscheinlich in unterschiedlichen Positionen sagen, wir sind schon da, und die anderen werden sagen, wir aber noch lange nicht. Ein nächster Punkt, und das ist einfach mal so ein Blick auf die Situation. Ökumene ist etwas Weltkirchliches. Ökumene kann nie nur heißen Nachbarschaftsökumene. Ich habe einen solchen Blick auf Ökumene in Hannover gewinnen können. Ich bin Diaspora-Kind. In meiner hannoverschen Pfarrei auf dem Pfarrgebiet gab es 7 evangelische Pfarreien. Und zwar mit einer Vielzahl von Ausrichtungen. Es gab dort eine ganz klassische lutherisch geprägte Pfarrei mit einer Pastorin, die ich als Kollegin, als Schulpastorin auch gewinnen konnte. Es gab einen Vertreter der SELK, mit dem sie nichts anfangen konnte und zu mir sagte, du nimmst mich ja wenigstens ernst, für den bin ich eine Frau und eine Pastorin, das gibt's überhaupt nicht. Und dann gab es einen evangelischen Kollegen aus der Michaelsbruderschaft, der in seiner Kirche Messdiener und Weihrauch einsetzte und erst dann an Schwierigkeiten scheiterte, als er einen Tabernakel haben wollte. Das nur mal, um einen Eindruck von der Vielfalt der ökumenischen Situationen und Ansatzpunkte zu bringen. Mit einer Nachbarschaftsökumene alleine komme ich da nicht weiter. Das hieße, wenn ich mich einem Nachbar annähere, gewinne ich Distanz zum anderen. Einheit heißt aber nicht nur Äquidistanz, gleiche Distanz zu allen, sondern es muss sichtbar werden, dass uns tatsächlich alle etwas verbindet. Aber was genau ist das und wie machen wir das sichtbar? Das wäre die große Frage. Und weltkirchlich heißt das eben, was ich eben versuchte, am Beispiel meiner neuen Heimat Augsburg anzudeuten, es gibt da eben auch noch die Orthodoxen, es gibt die Altorientalen und es gibt die völlig für mich manchmal undefinierbaren pfingstlerisch angehauchten, wo ich nicht weiß, was sind die eigentlich genau? Wenn ich sie frage, bekomme ich Antworten, die ich nicht unbedingt verstehe. Das einfach mal als Hintergrund. Also eine verworrene Situation. Wir können nicht so einfach sagen, wer mit wem. Wir können nicht so einfach sagen, was genau ist das Ziel. Und nur unter der Voraussetzung könnten wir sagen, wie nähern wir uns diesem Ziel an. Ich möchte ganz kurz einmal in Erinnerung rufen, und zwar in aller Schlichtheit, wie die Selbsteinschätzung der römisch-katholischen Kirche hier ist. Mit Selbsteinschätzung meine ich, was das Konzil sagt und was der Katechismus des Konzils zu diesem Thema sagt. Wir kennen das Glaubensbekenntnis. Das enthält 4 Kennzeichen für die sichtbare Einheit. 4 Kennzeichen für die sichtbare Einheit. Und zwar eine heilige katholische und apostolische Kirche. Diese Dinge müssen also irgendwie klärbar sein. Warum die Einheit? Wenn der eine Gott seinen einzigen Sohn für uns hingibt, damit wir erlöst werden oder gerechtfertigt sind, wie immer man es jetzt formulieren kann, dann kann das Volk, das er sich erwirbt, auch nur eines sein. Wie diese Einheit aussieht, das wird die nächste Frage natürlich. Aber es darf keine Utopie sein, dass wir eins sind. Das muss etwas sein, was Wirklichkeit ist. Sonst hätte Gott sein Ziel, das er in der Menschwerdung und der Auferstehung zu erreichen versucht hat, schlicht und einfach verfehlt. Einheit kann nicht einfach nur eine utopische Zielvorstellung sein, eine Option, das heißt, schön wäre es, wenn, und wir tun mal so, als ob. Es muss Wirklichkeit sein. Es darf nicht nur eine Wirklichkeit herbeigeredet werden. Das wäre der eine Punkt. Dann die Heiligkeit. Communio Sanctorum, Sancta. Auch das ist genauso bei Martin Luther aufgenommen worden, denn das Apostolikum ist das, wie auch das Nizänische Glaubensbekenntnis, was die großen Konfessionen ja verbindet. Die Kirche ist heilig, weil sie dem einen Christus gehört und von ihm das ganze Heil annimmt und weitergibt. Das ist die Gemeinschaft aller Glaubenden. Das ist also kein Individualheil. Das heißt, ich für mich habe mich gerettet, sondern Rettung heißt immer, ich habe mich mit anderen gerettet oder mich von und mit ihnen retten lassen. Das muss auch sichtbar werden. Es gibt da keine unsichtbare Gemeinschaft, dass ich sage, ich bin irgendwie vernetzt, aber das ist was mehr Virtuelles, sondern ich muss ganz konkret sagen, das sind die, mit denen ich zusammenhänge. Der dritte Punkt, die Kirche ist katholisch. Das dürfte schon etwas schwieriger sein. Katholisch heißt zunächst einmal, sie umfasst alles. Aber was heißt das jetzt genau? Das bedeutet, wenn man es negativ versucht auszusagen, es kann keine Kirche, keine christliche Gruppierung sagen, wir sind selbstgenügsam. Wir sind kein Kleingärtnerverein. Ich hoffe, ich trete jetzt niemand persönlich zu nahe. Da kann man selbst genügsam sagen, gut, unser Verein ist unser Verein, aber wir haben eine größere Perspektive. Es geht um den einen Gott, den Schöpfer dieser Welt und den Erlöser dieser Welt. Da können wir nicht sagen, das ist unser persönliches Feld, das wir bebauen, und was die anderen damit machen, das geht uns nichts an. Das kann und darf einfach nicht sein. Also selbst genügsame Teilkirchen darf es nicht geben. Eine Gruppe, die selbst genügsam wird, ist nicht mehr Kirche Jesu Christi. Jeder Christ, der für sich alleine sein Christentum pflegt, ist schon nicht mehr wirklich Christ. Jede Gruppierung oder auch jeder Konvent, der sagt, wir kultivieren das nur für uns, was die da draußen machen, geht uns nichts an, hat sich aus dem, was Kirche sein soll, schuldhaft ausgeklinkt. Nicht ganz, weil es nicht geht, wenn man getauft ist, aber immerhin so weit, dass es dann wirklich schlimm wird. Es reicht also dann nicht, wenn wir einfach nur nebeneinander koexistieren. Wir müssen auch was miteinander zu tun haben. Wir müssen vor allem auch entdecken, dass wir, weil wir glauben, unseren Glauben bekennen und weil wir vor allem getauft sind, schon etwas Gemeinsames haben. Es würde also nicht reichen zu sagen, lasst das mal alles so verschieden nebeneinander herlaufen. Der liebe Gott hat einen großen Zoo oder einen großen Blumengarten. Das Ganze muss schon irgendwie auch miteinander kommunizieren. Es muss sichtbar sein. Überhaupt Sichtbarkeit. Das ist die große Frage. Wenn wir von Einheit reden, heißt es katholisch immer, wir meinen eine sichtbare Einheit. Die muss greifbar werden. Sonst reden wir von etwas, was nicht da ist. Sonst haben wir was Virtuelles. Und das ist auch die Hauptbegründung dafür, dass wir sagen, die Einheit der Kirche wird sichtbar in der einen Person, die diese Einheit repräsentiert. Das ist der Bischof von Rom. Nicht, weil der ein Supermann ist, sondern weil hier eine sichtbare Einheit ist, ohne die es nicht geht. Was nicht bedeutet, dass alle anderen damit an den Rand gedrängt wären. Also gewissermaßen nur die Befehlsempfänger, die Filialleiter des römischen Bischofs wären. Das wäre ein massiver Fehlschluss. Das hat ein Bismarck damals zu behaupten versucht im 19. Jahrhundert, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die Kirche ist apostolisch, ein ganz wesentlicher Punkt, denn das heißt, sie bezieht sich auf die Apostel. Sie bezieht sich nicht einfach so über die Zeit hinweg ganz individuell auf Jesus Christus, in dem Sinne, das ist mein Jesus. Und dann hieß es in den Konfessionen ja eigentlich so im Wettbewerb und Komparativ, mein Jesus ist größer oder mein Jesus ist der Größte. Das kann nicht sein. Mein Jesus ist der, der der Jesus aller ist oder sein soll. Zudem finde ich aber nicht allein aus mir heraus. Ich brauche, um ihn zu sehen, die Augen der Augenzeugen. Das sind die Apostel. Deswegen brauchen wir die Schrift, weil die Schrift das Dokument der Augenzeugen ist. Das wäre ein starker ökumenischer Ansatzpunkt. Zu sagen, Schrift ist nicht nur einfach Schrift, das Buch fällt nicht vom Himmel. Die Schrift dokumentiert das Augenzeugnis der ersten Zeugen, der Apostel. Darin stehen wir. Und gleichzeitig, wenn wir in dieser Nachfolge stehen, müssen wir auch etwas von diesem Apostelsein selber übernehmen. Apostelein heißt weggeschickt werden. Wer ganz bei Jesus ist, den schickt er sofort weg. Das ist mit der Erwählung der Apostel ja verbunden. Sie werden herangezogen und dann ausgesandt. Sich heranziehen lassen ist ganz angenehm. Dann wieder weggeschickt zu werden, das ist unter Umständen schon einmal ein sehr kaltes Bad. Also das wären die vier Punkte, die zu nennen wären. Und das Schöne ist, zunächst einmal, dass alle großen Konfessionen im Glaubensbekenntnis das auch sagen. Und dass die Lutheraner, die am lutherischen strikt festhalten, auch ausdrücklich sagen an der Stelle, wir meinen die eine heilige, und die sagen jetzt nicht christlich, katholische und apostolische Kirche und sagen, katholisch heißt für uns aber nicht unmittelbar römisch. Gut, darüber müsste man reden. Ne? Aber sie tauschen das Wort katholisch hier nicht aus. Ich persönlich störe mich immer, wenn gesagt wird, an der Stelle christliche Kirche, weil wir dann auf einmal merken, wir sprechen Unterschiedliches im selben Glaubensbekenntnis. Da knackt dann etwas. Abgesehen mal davon, eine nicht-christliche Kirche, geht das? Also eine christliche Kirche wäre im Grunde doch was Tautologisches. Das wäre wie ein weißer Schimmel. Ne? Dass die Kirche christlich ist, das muss doch voll klar sein. Gut, ich wollte es nur mal angedeutet haben. Wenn man das jetzt so sieht, kommt man zu der dritten Überlegung. Wozu braucht man dann noch das römisch-katholische? Wäre das dann sozusagen die Superkirche für die, die es nicht unter diesem Niveau machen wollen? So könnte man zunächst mal sagen. Das heißt, die sind mit dem, was anderen reicht, nicht zufrieden. Die wollen immer noch eins draufsetzen. Ich habe bewusst vor diese Formulierung als Frage noch zwei Worte gestellt zum Konzilsauftrag. Denn gerade das Zweite Vatikanische Konzil hat wie kein anderes das römisch-katholische noch einmal ganz deutlich betont. Wir haben im Zweiten Vatikanischen Konzil die sogenannte Kirchenkonstitution, Lumen Gentium, Licht der Völker. Und dort wird gesagt, die eine Kirche Jesu Christi, die einzige Kirche Jesu Christi, subsistiert in der römisch-katholischen Kirche. So, dieser Satz steht jetzt da. Wir können ihn nicht rausstreichen. Wir müssen jetzt versuchen, ihn angemessen zu verstehen. Subsistieren scheint für die Konzilsväter bedeutet zu haben, sie vollzieht sich in der römisch-katholischen Kirche. Das bedeutet nicht, dass sich Kirchlichkeit auch woanders vollzieht. Es bedeutet aber sehr wohl, nach dem Anspruch des Zweiten Vatikanischen Konzils, Kirche ist nur vollständig Kirche in der römisch-katholischen. Das finden Sie im Konzil an ganz vielen Stellen. Da kann man sich jetzt drüber ärgern, aber wir können es nicht rausstreichen. Wir müssen also sehen, wie das entsprechend zu deuten ist. Gemeint ist, was Kirche ist, muss konkret werden, muss sichtbar werden. Es darf nicht nur Option sein, die Einheit, hier muss halt etwas ablesbar sein. Hieße zum Beispiel ganz konkret für ein Bistum, die Einheit der Kirche wird ablesbar am Apostelamt. Das ist das Amt des Bischofs. Schlicht und einfach. Und das ist nicht einfach ein Verwaltungsamt. Es hat nicht bürokratische oder juristische Aspekte mit Ausschließlichkeit, sondern es hat den apostolischen Aspekt einer sichtbaren Einheit. Das ist der Punkt, den das Zweite Vatikanum immer wieder einschärft und deswegen auch sagt, das alles ist nicht in allen Kirchen verwirklicht. In den Kirchen der Orthodoxie ist nahezu alles verwirklicht, bis auf die sichtbare Einheit aller Teilkirchen untereinander. Das wäre die klassische Frage, was machen wir mit dem römischen Bischof, mit dem Papst? Wobei es auch sogar eine Reihe von evangelischen Theologen gibt, die sagen, wir hätten damit eigentlich keine Probleme. Da wäre eine sichtbare Einheit sichtbar zu machen. Nur wie konkret? Vielleicht müsste sie anders definiert werden, als sie zurzeit definiert ist. Anders sagen es auch orthodoxe Theologen nicht. Die sagen, Primat des römischen Bischofs, das haben wir nie bestritten, sondern die Frage, wie er den wahrnimmt. Und das hat ein Johannes Paul II. Ebenfalls gesagt, darüber ist zu verhandeln. Das hat auch ein Benedikt XVI. Gesagt. Das heißt, wer von Kurienreform redet, der müsste auch sagen, Primatsreform in dem Sinne, dass definiert werden müsste, wie soll, je mehr die Einheit sichtbar wird, der Bischof von Rom sie dann wahrnehmen. Aber damit ist noch nicht das Allerwichtigste benannt, was das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Der Grund für die Einheit, die schon da ist, auch wenn sie noch nicht völlig verwirklicht ist oder sichtbar wird, der Grund ist die Taufe. Da müssen wir, glaube ich, ansetzen und zu sagen, wir haben in der Taufe und im Bekenntnis der Taufe im Credo eine Gemeinheit, eine Gemeinsamkeit, eine Einheit, die nicht zerstörbar ist. Wir können sie beschädigen, schuldhaft beschädigen und das ist geschehen. Und an der Stelle deute ich noch mal ganz kurz an, vielleicht kommen wir im Gespräch noch drauf. Die Beschädigung der Einheit ist eine Frage von menschlicher Schuld. Einer meiner Lieblingstheologen, der reformierte Theologe Karl Barth, hat das so formuliert in den 30er Jahren, wir können von der Geschichte der Trennung nicht anders reden als von einer Geschichte der Schuld. Und die braucht Bekenntnis, die braucht Verzeihung und die braucht auch Buße und Versöhnung. Wir haben eine Schuldgeschichte. Das darf man nicht vergessen. Damit bin ich erstmal so am Ende. Das war so eine Art von Sondieren des Geländes. Und Sie wissen so gut wie ich, der Teufel steckt im Detail, der liebe Gott aber auch.
Denn wir haben jetzt verabredet, er ist noch nicht ganz am Ende, sondern erst beim 3/5 seines Impulses angelangt. Es kommen noch 2/5. Ich soll aber oder ich dürfte einige Fragen stellen. Ich werde aber nur eine Frage stellen, damit Sie nachher noch mehr Zeit nun für die Fragen übrig haben. Herr Professor Hofmann, Sie haben jetzt auch von Hannover gesprochen und von Gruppierungen, die in großen Zügen schon der katholischen Kirche sehr nahestehen. Zum Beispiel Michaels Bruderschaft und es gibt auch andere Einzelpersonen und kleine Gemeinschaften, hochkirchliche Gemeinschaften. Wie würden Sie es einschätzen, es genauso zu machen wie bei der Konstitution für die Anglikaner, der korporativen Möglichkeit des korporativen Hinzutretens zur katholischen Kirche, also ein lutherisches Ordinariat innerhalb der katholischen Kirche, in dem diese Lutheraner die wesentlichen Teile des katholischen Katechismus anerkennen, einerseits, andererseits aber bestimmte Möglichkeiten ihrer Liturgie, ihres Gesangbuches, ihrer Priesterehe, ihrer Hochschätzung der Wortverkündigung und so weiter weiterhin beibehalten, so ähnlich wie bei den Anglikanern das auch ist. Würden Sie das für eine Möglichkeit halten? Wird das kommen? Oder wird das vielleicht dann, wenn es tatsächlich kommt, und es ist ja schon so etwas im Anrollen in der Diskussion, wird es dann vielleicht bei auf protestantischer Seite ganz große Widerstände geben, Ihrer Meinung nach? Und dann würde ich Sie danach einfach bitten, mit den weiteren zwei Fünftel Ihrer Thesen noch fortzufahren, denn ich muss Sie loben, Sie sind sehr gut in der Zeit geblieben.
Gut. Sehr gut, Professor.
Ja, das wäre eigentlich eine Frage, die Sie Kardinal Koch stellen müssten. Ich kann jetzt nur mit Vermutungen operieren. Zunächst einmal, die Situation der Anglikaner ist grundsätzlich eine andere als der lutherischen Entwicklungen. Wir haben bei der anglikanischen Kirche ja einen geschichtlichen Knick, der mit dem englischen Königshaus zu tun hat. Und dieser geschichtliche Knick hat eigentlich nicht die dogmatischen Grundlagen und auch nicht die sakramentale Praxis wirklich erreicht und erschüttert. Insofern ist da eine ganz andere Art von Nähe da. Wir haben es ja mit einem wirklichen Sonderfall zu tun, der vielleicht diese Mittel, die dort eingesetzt worden sind, sehr gut erlaubt. Ob das im Blick auf die unterschiedlichen lutherischen Gruppierungen so übertragbar wäre, da wäre ich eher skeptisch. Das sehe doch so aus, als wenn man jetzt eine Art von, ich drücke mich jetzt mal ganz salopp aus, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, einen Büro für Überläufer einrichten würde und damit im Grunde nochmal einen innerlutherischen Prozess verschärfen würde. Wir haben ja auch dort Gruppierungen, die sagen, als echter Lutheraner ist man in der eigenen Kirche in einer völligen Minderheit. Also ich denke an einen Kollegen, ich sage jetzt nicht wo und wie, damit Sie nicht recherchieren und vielleicht jemanden in Verlegenheiten bringen, der sagte, ich habe in meiner Kirche doch keine Chance, wenn ich mich ernsthaft auf Martin Luther und seinen Katechismus beziehe. Das will in der Praxis doch keiner hören. Bis hin zu der Frage des konfessionellen Religionsunterrichtes, sagte er als evangelischer Theologe, habilitiert Professor, der nichts weiter möchte, als in einer ganz normalen, mittelgroßen Stadt konfessionellen, lutherischen Religionsunterricht für seine Kinder. Das machen die aber nicht. Und er kriegt Ärger mit seiner eigenen Kirchenbehörde, die sagt, du störst uns hier gewissermaßen den Konfessionsfrieden. Also ganz schwierig. Wenn wir hier eine Art Prozess einleiten würden, wie das im Blick auf die anglikanische Kirche geschehen ist, würden wir hier im Grunde hier in innerlutherische Klärungsprozesse eingreifen. Das könnte außerordentlich gefährlich sein. Ich kann es aber nicht wirklich einschätzen. Das müsste also wirklich jemand, der darüber offiziell reden kann, dann entsprechend auch darstellen. Wobei es durchaus, auch das darf man so sagen, in Anführungszeichen natürlich, katholisierende Tendenzen gibt im lutherischen Bereich. Wie gesagt, die Michaelsbruderschaft und der besagte Kollege dort ging immer im geschlossenen Kollar. In der Regel wurde er, wenn wir ökumenisch irgendwo auftraten, für den eigentlichen katholischen Vertreter gehalten. Er war immer der, der meinte, mir gegenüber Papst Johannes Paul II. Verteidigen zu müssen. Also eine fast absurde Situation. Auch das gibt es. Und der aufgrund seiner Affinität jetzt zu katholischen Formen, Tabernakel, Weihrauch und so weiter, in seinen eigenen Gruppierungen völlig am Rand stand. Der selber auch in Schweden sich hatte zum Priester weihen lassen, um in der Sukzession zu stehen. Auch das haben wir bei Lutheranern. Was machen wir damit? Ich würde mich von meiner Seite aus ungern in solche Prozesse direkt einmischen. Was dann für Erosionen ausgelöst werden, weiß ich nicht. Das andere, was mir, glaube ich, ganz wichtig wäre, Sie haben eben gesagt, wenn ein solcher Prozess anlaufen würde, dann müsste natürlich die lutherische Tradition auch hier in die katholische Einheit eingebracht werden können. Warum? Weil dort über Jahrhunderte auch geistliche Schätze nicht nur gehortet, sondern auch vervielfältigt worden sind, von denen wir auch ganz selbstverständlich leben. Schauen Sie mal ins Gotteslob, wie viele Lieder mit einem Ö verziert sind. Das passt nicht immer buchstäblich, denn an einigen Stellen weichen wir doch wieder ab. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Wir haben von der Reformation profitiert und sie lebt in vielen Dingen weiterhin von der alten katholischen Kirche vor der Mitte des 16. Jahrhunderts. Ich denke an meinen Lieblingsreformator, das ist nicht Martin Luther, es ist erst recht nicht Jean Calvin, sondern es ist Thomas Münzer. Ich mag ihn deswegen so gerne, weil er in einer verbohrten Weise radikal war und sich selbst damit zugrunde richtete. Der Mann war kompromisslos wie kein anderer, gleichzeitig aber einer, der zum Beispiel auch liturgische Schätze der alten Kirche bewahrt hat. Wir haben eine Form dieser Bewahrung ihm zu verdanken. Wenn wir in der Adventszeit singen, Gott, heiliger Schöpfer aller Stern, dann singen wir Thomas Münzers Übertragung eines uralten lateinischen Hymnus. Ich will jetzt gar nicht auf Bach zu sprechen kommen und diverse andere Traditionen. Wir haben jede Menge durch diese geistliche Tradition gelernt und lassen uns von ihr befruchten. Das sollte auch offiziell dann der Fall sein. Katholisieren kann also nie uniformisieren heißen. Damit bringen Sie mich auf eine kleine Fährte auch noch. Ich denke an das Augsburger Priesterseminar. Da würden Sie jetzt denken, das sind also ganz brave Bayern. Sie werden da keinen einzelnen richtigen, wirklichen Oberbayern finden, sondern jede Menge Oberschwaben und Allgäuer. Und jede Menge junge Leute aus Kerala. Die zelebrieren aber von Haus aus im syromalabarischen Ritus, den wir wahrscheinlich nicht unterscheiden könnten von einer orthodoxen Liturgie. Das ist katholisch. Also wir haben schon auch in der bisher realisierten sichtbaren Einheit eine große Verschiedenheit. Einheit kann natürlich niemals heißen uniformisieren und alles, was ich mitgebracht habe, hänge ich an die Garderobe, das bleibt dann draußen. Sondern das muss seinen legitimen Platz im Ganzen, in der Einheit des Ganzen auch finden. Aber die Verschiedenheit muss innerhalb der Einheit sein. Einheit kann nicht einfach heißen, alles Verschiedene steht nebeneinander und irgendwie wird schon insgesamt aufs Gleiche rauskommen. Das wäre zu wenig. Das wäre mir persönlich zu wurschtig, offen gestanden. So nach dem Motto, ist egal, die machen es halt so, die machen es anders, ich mache es eben so, wie ich es mache. Und wenn ich die nicht bekrittle, bekrittle die mich auch nicht. Das ist mir zu pragmatisch. Ich möchte mich für die anderen interessieren dürfen und möchte auch von ihnen profitieren dürfen. Wir machen das ja ganz selbstverständlich, manchmal zu selbstverständlich, im Blick auf die Orthodoxie. Überall gehen wir mit Ikonen um oder mit dem, was wir dafür halten. Manche Orthodoxen sehen das nicht unbedingt mit Wohlbehagen und denken, wir plündern die da geistlich aus. Auch da sind Empfindlichkeiten. Also ich kann, Sie merken es, keine wirkliche Antwort geben, vor allem deswegen nicht, weil ich da offiziell nicht antworten kann und auch zu wenig Einblick habe. Ich bin gespannt, was sich da entwickelt, aber laden Sie mal Kardinal Koch ein. Ja, das ist gar nicht unrealistisch, der kommt gerne. Ich versuche mal ganz kurz das Stichwort Ökumene jetzt aufzunehmen und mal zu sagen, was ich unter Ökumene jetzt verstehen würde. Wir haben sie ja. Wir haben schon Ökumene jetzt. Das heißt, es reden, wenn es um den ökumenischen Prozess geht, Getaufte miteinander. Und dann müssten sie ernst nehmen, was ihre Taufe bedeutet. Und in jedem Fall auch ernst nehmen und sagen, wir haben das, was an Taufpotenzial in uns steckt, bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ob wir es jemals tun können, ich glaube es nicht. Das heißt, wir haben eine so offene Dynamik, die in unserer Taufe begründet ist, dass dieser Prozess auf allen Stufen uns überraschen kann. Ich versuche mal einfach mit ein paar Fragen zu kommen. Also erwarten Sie von mir keine Antworten, sondern eher Zuspitzungen, Fragen, Nachdenken, vielleicht dann Vermutungen, wie es gehen könnte, aber keine Backrezepte. Manchmal wird von Ökumene so gesprochen, dass ich den Eindruck habe, die Ortsgemeinde ist einfach so das Kirchenmodell. Das ist mir zu wenig. Die Ortsgemeinde ist nicht der Maßstab der gesamten Kirche. Die Ortsgemeinde ist eine Formation innerhalb einer Ortskirche. Ganz konkret, wenn hier eine Ortsgemeinde ist, dann ist sie ein Teil der Kirche von Essen. Nicht mehr und nicht weniger. Insofern reicht es dann auch nicht zu sagen, wir vor Ort, Gemeinde zu Gemeinde, sind uns einig. Das ist schön. Ob dieses Einigsein tatsächlich eins ist, ob es für andere eins ist, das nachvollziehbar ist, erstrebbar ist, wäre eine andere Frage, müssen wir andere fragen. Ein Fragezeichen mache ich auch, wenn gesagt wird, meine persönliche Entscheidung ist der letzte Maßstab. Wenn das der Fall wäre, bräuchte ich von Ökumene nicht mehr zu reden. Dann kann jeder machen, was er möchte. Ich respektiere jeden, weil ich auch respektiert werden möchte, aber ich möchte etwas mehr. Es gibt ja vielleicht auch Dinge, die nicht respektabel sind, weil sie falsch sind. Ich denke nur an die Art und Weise, wie wir zwischen den Konfessionen jahrhundertelang miteinander abgrenzend umgegangen sind. Das heißt, uns ignoriert oder beschimpft haben, bis dahin, dass Kindergruppen sagten, mit den Lutheranern, da spielt man nicht, mit den Katholischen schon gar nicht. Und es gibt ja im norddeutschen Bereich diese Formulierung, es ist zum katholisch werden. Das heißt übersetzt, es ist zum verrückt werden. Und dann haben wir auch klar, wie fern die Konfessionen sich durch gegenseitiges Ignorieren streckenweise gekommen sind. So ein bisschen Spuren davon habe ich in Hannover noch erlebt. Als unsere Pfarrkirche ein halbes Jahr lang renoviert wurde, waren wir zu Gast in der lutherischen Nachbarkirche. Die sagten, ihr könnt gerne kommen, aber bitte kein Weihrauch. Gut, lassen wir das jetzt mal so stehen. Also nicht zu klein ansetzen. Kirche ist die Kirche des einen Gottes und er ist der Schöpfer des Kosmos. Das ist an einem Ort alleine nicht zu realisieren, welche Bedeutungsfülle das hat. Also weder Ortsgemeinde allein noch persönliche Entscheidung. Jetzt könnte man das Pferd von der anderen Seite her aufzäumen und könnte sagen, wir machen doch einfach einen Dachverband. Das ist mir zu politisch. Dann haben wir wieder eine bürokratische Institution, wo alle an einem Tisch sitzen. Und an einem Tisch, an dem man sitzt, hält man Sitzungen ab. Wer Sitzungen abhält, macht Protokolle und stößt Papier aus. Es muss Leute geben, die das ganze Zeug auch wiederum lesen. Und die es lesen, werden es wiederum kommentieren. Und dann haben sie wieder Aktenordner voll Zeug. Und es bewegt sich nichts wirklich in der Sache. Ist meine Befürchtung. Ich sage es im Blick auf die sogenannte Branch-Theorie. Nicht Branch, sondern Branch-Theorie. Also es geht um die Zweige des einen Baumes. Wenn man also einfach sagt, einer ist ja schon da, es sind Zweige an einem Baum, die dürfen alle so sein. Sind wir wirklich Zweige an einem Baum? Das Bild scheint ja plausibel zu sein. Es ist alles aus dem Stamm der Taufe erwachsen. Aber vielleicht sind auch einige Äste hier kreuz und quer gewachsen und da müsste man ein bisschen ausschneiden. Ich deute damit schon mal ein Thema an, das vorhin schon anklang. Ökumene ist, oder die Trennungsgeschichte ist eine Schuldgeschichte. Wir sind aneinander schuldig geworden und wir sind vor allem am einen Herrn der Kirche schuldig geworden, weil wir ihn nicht mehr sichtbar machen. Das ist ein Skandal. Und den können wir nicht gesund beten, indem wir sagen, wir segnen die Verschiedenheit einfach ab und lassen alles, wie es ist. Das Genfer Modell, damit meine ich, eine Art Weltkirchenrat zu haben. Es ist wichtig, dass wir uns auf einer solchen Plattform abstimmen können. Aber Sie merken auch an ganz bestimmten Mitgliedschaften und Nichtmitgliedschaften, es ist nicht unproblematisch. Die römisch-katholische Kirche ist nicht Mitglied des Weltkirchenrats, sondern hat dort ihre Delegierten. Die Orthodoxen sind damals Mitglieder geworden und wären es am liebsten nicht mehr. Der, ja, wie müsste man das jetzt sagen, die Leitgestalt der Orthodoxie, der Patriarch von Moskau, Kyrill, hat schon kurz vor Antritt seines Patriarchats ausdrücklich gesagt, für uns gibt es nur eine Kirche auf Augenhöhe, das ist die römisch-katholische. Und es war ein Fehler damals, im Weltkirchenrat Mitglied zu werden. Wir sind hier nicht von leicht zu gleich, sagt der faktische Hauptvertreter der Orthodoxie. Die Spannungen sind auch da. Denn der runde Tisch setzt voraus, dass alle die gleiche Position haben. Und die römische Kirche bestreitet, dass das der Fall ist. Und hat einen eigenen Weg, wie eben angedeutet. Wir können das nicht einfach abblenden. Die Orthodoxie sagt das ebenfalls. Also mit einem Dachverband alleine sind die Probleme nicht gelöst. Das wäre eine Behörde mehr. Das wäre so wie das Verhältnis europäische Staaten und Brüssel. Da muss man sehr sauber gucken, dass das zu etwas führt, was nicht alle Teilnehmer dann auch vergrätzt. Eine Frage, die ganz bedrängend ist, ist die Frage nach dem Amt. Was ist das in der Kirche, das Amt? Ich kann das nur andeuten, Wenn ich mehr sage, dann ist der Abend damit im Grunde schon in einer bestimmten Richtung gelaufen. Ich hatte in Koblenz ein gemeinsames Seminar zum Thema Abendmahl und Eucharistie mit dem damaligen Privatdozenten Markus Dröge. Der wurde dann Superintendent und ist seit 4 Jahren Bischof von Berlin-Brandenburg. Der damals im Seminar auch sagte, als die Amtsfrage aufkam, an dem Punkt machen wir lieber Schluss. Es gibt bei uns auch nicht eine Tendenz zu einem einheitlichen Amtsbegriff. Das wäre aber die Frage nach der sichtbaren Einheit. Gibt es ein Amt? Das würde ja auch bedeuten, wenn man sich versucht zu einigen, kann jemand für andere mit unterschreiben? Womit wir wieder wären bei der Augsburger Konfession. Ein Kardinal Cassidy hatte die Kompetenz, die Erklärung zu unterschreiben. Der Vertreter des Weltkirchenrates hatte sie formell als Vertreter des Weltkirchenrates. Aber dann kamen Dutzende von Theologen und Kirchenleuten, die sagten, aber der hatte nicht die Kompetenz, für mich zu unterschreiben. Ich protestiere gegen diese faule Einigung. Schauen Sie mal im Internet nach. Sie werden jede Menge überraschender Anhänge finden zu diesem Dokument der Einheit. Und das macht einen dann beim Lesen traurig. Hier liegt ein Problem. Es ist nicht klar, was ein kirchliches Amt ist. Ist es eine Funktion? Da könnte man sagen, ist ein bürokratischer Verwalter. Das kann man irgendwie installieren. Wenn es aber ein Repräsentant Jesu Christi ist, können wir das nicht installieren. Wer Christus repräsentiert, der muss irgendwie von ihm eingesetzt werden. Wie ist das? Wie verstehen wir das? Fragen Sie mal einfach rum bei Amtsträgern verschiedener Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften, wie die sich verstehen, und Sie werden sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Wir sind nicht allzu weit in diesem Punkt. Man könnte jetzt auch sagen, gehen wir es mal einfach pragmatisch an. Wir sind verschieden, aber wir müssen uns deswegen ja nicht an den Kragen gehen. Das ist richtig. In Klammern, nein, nicht in Klammern, versöhnte Verschiedenheit nach dem Leuenberger Modell. Was heißt das? Aus der Reformation gingen eine ganze Reihe verschiedener kirchlicher Gruppierungen hervor. Wir dürfen das vor allem jetzt auch im Blick auf das Jahr 2017 nicht vergessen. Das ist kein Lutherjahr. Wenn es ein Reformationsgedenken ist, müssen wir an Calvin, an Zwingli, wir müssen an Melanchthon denken, wir müssen auch an Münzer denken und an viele, viele andere, deren Namen manchmal sehr merkwürdig klingen, vom Bucerius über Ökolampadius und so weiter, bis zu ganz apokryphen Namen. Das darf nicht vergessen sein. Das sind verschiedene Konfessionen und Kirchen. Die Folge der Reformation war zum Beispiel eben auch, dass keine Abendmahlsgemeinschaft zwischen unterschiedlichen Gruppierungen bestand, und zwar 400 Jahre lang. Ein Calvinist kann 400 Jahre lang nicht am lutherischen Abendmahl teilnehmen, umgekehrt auch nicht. Und der Grund ist sehr einfach, weil für Luther das, was im Abendmahl präsent ist, wirklich Christus ist. Wie immer das zu verstehen ist, da streiten viele. Während Calvin sagt, dass das ein Zeichen ist, aber keine Gegenwart. Unter der Voraussetzung haben beide die für mich einleuchtende Konsequenz gezogen, wir können nicht am jeweiligen Abendmahl des anderen teilnehmen, weil die was völlig anderes meinen. Und das sind nur die beiden bekanntesten Kontrahenten in diesem Streit. 400 Jahre lang gab es also keine gegenseitige Abendmahlsgemeinschaft. Erst die Leuenberger Konkordie aus den 70er Jahren hat hier eine Neuregelung gefunden und gesagt, wir lassen uns gegenseitig zu, ungeachtet aller Lehrverschiedenheiten. Das klingt sehr großzügig. Wie die Praxis aussah, habe ich im Koblenzer Raum gesehen bzw. gehört von evangelischen Kollegen. Wenn dann die Reformierten vorne stehen, bleiben die Lutheraner hinten sitzen. Wenn die Michaelsleute vorne stehen, kommt fast keiner. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren kann. Ist eine Einheit da, die eine gemeinsame Feier zulässt? Ich sehe zum Beispiel auch das Problem von 2017 weniger im Zusammenwirken evangelisch-katholisch. Das ist viel zu grob und plakativ, sondern wie gehen die verschiedenen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind, miteinander um in diesem Jahr? Da bin ich ungeheuer gespannt. Ist das auch wirklich im Blick? Wir werden es sehen. Also ich bin skeptisch bei diesem Leuenberger Modell. Und ich weiß, dass es sehr viele innerhalb der verschiedenen protestantischen Gruppierungen ebenfalls sind und damit gar nicht glücklich, weder praktisch noch grundsätzlich. Dann kommt noch ein weiteres Stichwort, das wir ja alle kennen. Immer wenn von Ökumene jetzt gesprochen wird, wird auch gesagt, warum gewähren wir uns nicht gegenseitig eucharistische Gastfreundschaft? Das hat den Grund darin, dass eucharistische Gastfreundschaft zunächst einmal sehr genau verstanden werden muss. Die ist in der antiken Kirche schlicht und einfach so gedacht, wenn ich als katholischer Christ, also nicht als Manichäer oder als Arianer, oder was es da alles noch an Gruppierungen gegeben hat oder heute unterschwellig noch gibt, wenn ich da meinetwegen in Korinth teilnehme, obwohl ich aus Philippi komme, darf ich in der Eucharistie kommunizieren. Ich bin ja katholisch. Also eucharistische Gastfreundschaft hieß in diesem Fall, man lässt jemanden zum Kommunizieren zu, der ohnehin schon dazu gehört, der aber nicht einer anderen Kirche angehört. Eine katholische Gemeinde hätte mit Sicherheit einen Manichäer nie zur Kommunion zugelassen oder einen Arianer und die diversen Gruppierungen, die es damals so gab. Also Gastfreundschaft setzt immer voraus, dass man sich tatsächlich in der Sache ausdrücklich einig ist, antik. Insofern ist es nicht glücklich, diesen Begriff heute zu verwenden. Was sollte er da bedeuten? Vor allem, wer ist dann der Gastgeber? Für uns ist der Gastgeber und für einen klassischen, dogmatischen Lutheraner Jesus Christus selbst. Aber fragen Sie einen Calvinisten. Fragen Sie Pfingstler, falls Sie überhaupt Interesse am Abendmahl haben. Also der Stellenwert in der jeweiligen Gruppierung, der wäre auch nochmal interessant zu erfragen. Wie oft, mit welchem Anspruch feiert ihr denn das Abendmahl? Noch ein weiterer Punkt, der schon sowieso angesprochen worden ist. Ökumene muss vielseitig sein, nicht ein- oder zweiseitig. Nicht ein- oder zweiseitig in dem Sinne, dass man sagt, es ist eine rein evangelisch-katholische Geschichte. Dass das ein zu grobes Raster ist, denke ich, das dürfte eigentlich schon mal einleuchten. Vielseitig heißt eben auch, Ökumene fängt erst einmal für jede Gruppierung auch in der eigenen Konfession an. Ich kann nicht aus der eigenen Konfession ausbrechen. Ich habe das in einer sehr respektablen Weise in Hannover erlebt, bei einem Altlutheraner, der Nachbarpfarrer war, der dann sagte, Sie verstehen bitte, ich komme gerne, ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Anlass war, es war eine heilige Messe auf jeden Fall, und bin auch gerne während des Wortgottesdienstes im Altarraum, setze neben Ihnen. Sobald es zur Gabenbereitung geht, gehe ich runter in die Bank. Ich bin Lutheraner, da mache ich nicht mit. Und das kann ich meiner Gemeinde nicht antun. Ich fand das sehr respektabel. Beim anderen ökumenischen Gottesdienst habe ich ihn mehr oder weniger fast genötigt, ein Feste Burgma mit allen Strophen zu singen. Und er meinte zu mir, meinen Sie das wirklich ernst? Lass fahren dahin. Ich weiß nicht, ob Sie den Text präsent haben. Also Leib, Leben und Gut, lass fahren dahin. Das heißt, für den Glauben der Reformation gebe ich alles. Meinte, sehen Sie sich mal meine Gemeinde an. Das kann ich mit denen nicht singen. Das würden die gar nicht wollen oder verstehen. Also auch da muss man miteinander reden. Ökumene ist erst einmal auch wirklich Gemeinschaft mit der eigenen Kirche, die ja nicht gerade klein ist. Für uns katholisch hieße das, die syromalabarischen Keralesen sind genauso katholisch wie wir. Die Menschen in Kongo, die zeitweilig einen eigenen Ritus hatten, mit Ahnenkult verbunden, sind genauso katholisch wie wir. Kenne ich die überhaupt? Was bedeutet, mit denen wirklich eins zu sein? Der nächste Schritt ist dann, was ist mit denen, die dieser definierten Einheit nicht angehören? Kenne ich die genügend? Wäre nicht die nächste Frage, die zu sagen, erzählt möglichst viel von dem, wie ihr glaubt, erzählt möglichst viel von dem, wie ihr betet und feiert. Ich möchte mal Geschmack an dem finden, was euch wichtig ist. Ich möchte es von innen her erleben. Umgekehrt müsst dann auch ein Lutheraner fragen, was mögt ihr eigentlich an Weihrauch so? Ist das so der Miniaturtrip, weil ja doch eine gewisse Spur von Cannabis drin ist? Oder ist es was anderes, was ihr damit verbindet? Also es müsste die nachbarschaftliche Neugier da sein. Ich möchte euch so gut wie möglich verstehen. Und nicht erst mal sagen, das riecht komisch. Ja, ich meine, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wie sowas aussehen kann, das hat mir einmal ein Benediktiner erzählt, der eine Gruppierung von buddhistischen Mönchen zu Gast hatte. Die betraten die Kirche und machten vor dem Tabernakel eine Kniebeuge. Ich glaube nun nicht, dass die Buddhisten da mit einem Bekenntnis zur Realpräsenz abgelegt haben, aber sie haben gesehen, unsere Gastgeber, die Mönche sind und die das Letzte, das Äußerste suchen und ihm ihr eigenes Leben zur Verfügung stellen, die machen da eine Kniebeuge. Das hat eine solche Bedeutung, dass es für uns eine Respektlosigkeit wäre, jetzt nicht auch eine Kniebeuge zu machen, was immer die damit jetzt meinen. Das halte ich für eine ungeheuer gesunde Grundhaltung. Das heißt, aus Respekt vor den anderen zu sagen, wenn das für die das Zentrale und Wichtige ist, kann es mir nicht unwichtig sein. Und wenn wir großes Glück haben, entdecken wir vielleicht in diesem Punkt, in dieser Richtung, das gemeinsame, wesentliche, verbindende. Also nachbarschaftliches Interesse muss da sein, gegenseitiges Fragen und Behaken. Wir können nicht abstrakt über diese Dinge reden. Die konkrete Frage wäre die, wie betest du als reformierter Christ? Umgekehrte Frage natürlich ganz genauso. Was machen Sie eigentlich mit dem Rosenkranz? Ist das eine Verzierung fürs Auto? Also die Fragen müssen so konkret und direkt wie möglich zugelassen sein. Ökumene also erst einmal innerhalb der eigenen Gruppierung und dann mit möglichst viel Neugier, Annäherung, Verständnis gegenüber den anderen. Und damit ist im Grunde der letzte Punkt schon da. Das Ganze kann nur ein Prozess sein. Wann der Prozess an einen Punkt kommt, dass wir sagen, jetzt haben wir etwas Neues erreicht, das ist eine andere Frage. Ich kann den Punkt nicht einfach von mir aus definieren und sagen, lasst uns doch mal jetzt Abendmahl Eucharistie in einen Topf werfen. Ich sage es mal ganz drastisch, das wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich dabei an ein Gespräch in der Marktkirche in Hannover. Ich war da von der Marktkirchenpastorin eingeladen als katholisches Gegenüber von der Hochschulgemeinde. Es ging um die Frage der Bedeutung von Eucharistie und Abendmahl. Ich habe dann versucht, mein katholisches Verständnis darzustellen, sie, ihr lutherisches darzustellen. Und dann gab es Protest aus dem Plenum, ihr gegenüber, als dann gesagt wurde, das sehen wir aber nicht so. Dann stand jemand anders auf und meinte, Martin Luther hat aber gesagt. Und dann kam der Dritte und meinte, das interessiert mich jetzt aber nicht. Und dann irgendwann lief die Sache ein wenig aus dem Ruder. Sie drehte sich mir zu und meinte, Sie sehen, wir haben intern noch eine Menge Klärungsbedarf. Das war für mich ungeheuer lehrreich, weil ich bis dahin dachte, wir sind doch eigentlich schon ziemlich weit. An der Stelle auf einmal platzte alles wieder aus allen möglichen Nähten. Darüber kann man sich jetzt fürchterlich ärgern. In einem bestimmten Sinn muss man das auch. Andererseits, wenn wir das zu schnell glattreden, vermeiden wir diesen Prozess, den wir gehen müssen. Vielleicht wundern Sie sich jetzt auch, dass hier das Wort Ökumenismus steht. Wenn Sie im Zweiten Vatikanum nachschauen, werden Sie feststellen, das Zweite Vatikanum verwendet das Wort Ökumene gar nicht. Das, was wir als Ökumene bezeichnen, das heißt das Suchen und Verwirklichen der Einheit, das bezeichnen Sie als Ökumenismus. Ökumene ist für das Konzil die Einheit, die schon da ist. Wenn wir also schon von Ökumene jetzt reden, dann tun wir manchmal schon so, als hätten wir schon das Ziel erreicht. Also wäre so eine kleine Beobachtung, wir sollten nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam gehen, nichts sehr voreilig auch einfach harmonisieren. Und damit ganz schnell zum Endspurt.
Darf ich Sie an der Stelle um eine kleine Ablaufänderung bitten, und zwar diesen fünften Punkt, der nicht so lange ist.
Ja.
Ob Sie den doch an den Schluss setzen oder haben Sie ausgemacht, oder in die Fragen einbauen,
nämlich
auch um dem Publikum Raum zu geben.
Ja.
Jetzt ist aber, Dankeschön, Herr Professor, erstmal für Ihren Impuls. Es sind bestimmt schon Fragen aufgekommen. Jetzt bitte ich Sie aber ein Getränk, wenn Sie möchten, sich zu holen und an den Tisch zu bringen, dass wir in 5 Minuten, in 6 Minuten loslegen können und freie Fragen an den Professor richten, denn es ist ein Audi extra, das ist so die Vorgabe heute. Also bitte, wenn Sie möchten, nehmen Sie sich ein Getränk dort hinten und fragen Sie gleich ganz frisch.
Ja, liebe Damen und Herren, Sie haben hinten schon begonnen, die Diskussion in persönlichen Grüppchen zu führen. Ich bitte jetzt nochmal alle an die Tische mit den Getränken und auch den Professor nach vorne. Dann können wir weitermachen. Ja, liebe Damen und Herren, ich halte jetzt ganz tapfer das Mikrofon selber fest, wie der Pater Placidus das auch immer macht, und gebe das nicht aus der Hand, sonst rutscht die Sache hier vielleicht weg. Ich würde sagen, 2, 3 Fragen sammeln wir jeweils und dann kann Professor Hofmann darauf gesammelt Antworten und dann schauen wir einmal weiter. So, wem liegt was auf dem Herzen? Ja?
Also, mein Name ist Alfons Zudlak und ich möchte gerne eine Frage zur, das hatte ich gerade schon angesprochen, wenn wir mit der von Ökumene reden, ist ja hier in Deutschland meistens immer nur diese zweiseitige Dimension gemeint, katholisch-protestantisch. Wenn ich mir aber die protestantischen Gemeinschaften angucke, das sind ja so viele, mit wem rede ich dann, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit denen ein Gespräch führen, mit wem rede ich?
Hier war noch eine Frage.
Ja, also ich habe mir gerade überlegt, wie ist das mit dem Kirchenbegriff eigentlich? Wenn wir sagen, wir wollen alle irgendwie eine Kirche sein, wie das im Glaubensbekenntnis heißt, was ist das eigentlich? Natürlich, als Katholiken hat man da so Definitionen und so weiter und so fort, aber vielleicht kann man auch ein bisschen gucken in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament, da gibt es ein Evangelium Jesu Christi, so habe ich das gelernt an der Uni, und vier Evangelisten, die sind sich auch nicht immer wortwörtlich in allem einig. Kann man das nicht im Kirchlichen auch so herangehen? Es gibt nur eine Kirche und das ist nicht unsere Kirche sozusagen, also wir sind Teil davon, aber sie gehört nicht uns, sondern sie ist eben seine Kirche. Und dass man zusammen versucht zu überlegen, ja, wie ist denn die Kirche von Jesus? Und dass man dann, so wie wir das dann haben, versucht, so Parameter rauszuarbeiten, wie diese Einheit, Katholizität, Apostolizität und so weiter und so fort, zusammen guckt, ja, wenn das seine Kirche ist, dann soll die auch sichtbar eins sein und so weiter und so fort, dass man im gemeinsamen Gespräch von diesen einzelnen konfessionellen, weiß nicht, traditionellen Vereinsfarben dann ein bisschen wegkommt, weil das oft durch menschliche Schwäche einfach dann zu Versteifungen führt, dass man guckt, ja, was ist das, was zu Jesus gehört und dass man vielleicht darauf dann sich einigen kann.
Okay, noch eine letzte Frage für die erste Runde.
Ich möchte gerne nach den letzten Begriff aufgreifen und nach dem ökumenischen Einheitsprozess fragen und stelle doch immer wieder mit Dankbarkeit fest, wie viele wunderbare Entwicklungen es für die Ökumene heute schon gibt. Und wäre es nicht sehr herausfordernd, da zu sammeln und festzustellen, dass es viel mehr Verbindendes gibt und viel mehr Vielfalt, für die wir schon sehr dankbar sein können für diese Entwicklung?
Ja, schwierige Fragen. Zunächst mal, es gibt nicht einfach die katholische Kirche und auch nicht die evangelische Kirche. Da müssen wir uns ganz illusionslos von solchen Klischees freimachen. Gilt übrigens genauso auch für andere Religionen. Es gibt nicht den Islam, es gibt auch nicht den Buddhismus. Es gibt viele Islamgestalten, viele Buddhismen. Man muss schon genau gucken, wer ist wer. Und dann wird das Gespräch sehr schwierig zu führen. Was soll man zum Beispiel machen? Ich denke jetzt einfach an meine damalige hannoversche Situation. Ich habe da 7 verschiedene Vertreter unterschiedlicher Reformationsansätze, die auf meinem Pfarrbezirk sind und mit denen ich irgendwie leben möchte. Leben nicht so, dass ich sage, ich weiß, die gibt's da, aber ich möchte die am liebsten nicht sehen, sondern wir haben miteinander was zu tun. Abgesehen mal davon, und das wäre jetzt vielleicht auch in Ihre Richtung, wir haben eine ganze Reihe von positiven Ansätzen. Wir haben nicht nur das, was man so als ökumenische Aktivität bezeichnet, wir haben eine Entdeckung. Ich meine nicht nur Aktivitäten, dass man sagt, wir haben einen Weltgebetstag, wir haben gemeinsame Bibelkreise, wir haben Kinderbibelwochen gemeinsam, das ist alles gut und wichtig, aber viel wesentlicher ist die Grundgemeinsamkeit der gemeinsamen Taufe. Vielleicht da erstmal anzusetzen und zu sagen, haben wir das Potenzial, was die Taufe in uns begründet hat, überhaupt ernst genommen und ausgeschöpft? Jeder für sich und dann auch gemeinsam füreinander. Wir haben so viel an Gemeinsamkeit, die wir erstmal realisieren müssen, bevor wir den nächsten Schritt tun. Der Ansatz ist für mich tatsächlich, erst einmal zu entdecken, was es bedeutet, ein getaufter Christ zu sein. Wir gehen über die Taufe ganz schnell hinweg, als wenn das so ein Initiationsritus für kleine Kinder wäre, und dann kommen die entscheidenden großen Schritte. Die Taufe ist das große Reservoir, aus dem wir ein Leben lang leben oder eben auch nicht. Das wäre die Gemeinsamkeit, und aus der Taufe kommt das Taufbekenntnis. Unser Credo, das apostolische Credo, war ein Taufbekenntnis der römischen Kirche. Und es hat sich dann, sag's mal, einfach so rumgesprochen, und es ist dann so in verschiedene Bereiche hineingewandert. Deswegen, der erste Schritt wäre der, sich erst einmal möglichst vorurteilsfrei kennenzulernen und nicht den letzten Schritt vor dem zweiten zu tun. Der letzte Schritt wäre die Realisierung der vollen und tatsächlich verwirklichten Einheit, und das ist die gemeinsame Eucharistie. Wenn ich sage, das ist der Hebel, das Instrument, das ich ansetze, um die Einheit herbeizuführen, dann missbrauche ich die Eucharistie. Ich mache sie zu einem Werkzeug, um damit etwas zu erreichen. Die Eucharistie ist kein Etwas und kein Werkzeug. Die Eucharistie ist die vollendete Einheit mit Christus, wenn wir sie ernst nehmen. Und da kann man nicht einfach sagen, das ist alles austauschbar. Wenn ich dann mit einem lutherischen Kollegen rede, kann es durchaus sein, dass der mir sagt, das ist das, was Luther unter Realpräsenz versteht. Dann wären wir schon eine ganze Menge Schritte weiter, jetzt im internen Bereich. Aber was nützt es, wenn zwei Pastoren oder eine Pastorin und ein Pastor sich verstehen? Da ist eine Chance, dass die Gemeinden, mit denen sie da zusammenleben, sich auch verstehen lernen, aber sie müssen sich nicht zwangsläufig verstehen. Auch dann können neue Missverständnisse auftreten. Angenommen, es wäre jetzt so, man sagt, du bist Lutheraner, du meinst eigentlich dasselbe, ich bin Katholik, ich meine dasselbe wie du, also lasst uns mal gemeinsam. Das wäre der nächste Schritt, den man dann schlecht gehen kann, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir wären uns in trauter Zweisamkeit einig. Ist das schon kirchliche Einheit? Ich glaube, das ist das Problem, das hinter solchen Parolen wie Ökumene jetzt sich verbirgt. Zu sagen, wir haben uns verständigt. Selbst wenn wir uns zu Recht verständigt haben, ist das noch kein Grund zu sagen, wir machen das jetzt. Es kann aber auch sein, dass wir uns noch nicht einmal wirklich verständigt haben, sondern nur meinen, wir haben was Ähnliches. Also wie ich versucht habe eben anzudeuten, das sind alles auch so leidvolle Erfahrungen in den konkreten Gesprächen, dass sich auch die jeweils anderen Seiten in sich nicht einig sind. Was soll ich denn dann machen? Eigentlich kann man nur eins machen, sagen, lasst uns geduldig uns immer wieder regelmäßig weiter treffen und vertiefen. Aber was mir noch wichtiger wäre, und darum komme ich immer wieder auf die Taufe zurück, was mir noch wichtiger wäre, wäre ja die eigentliche Reform, von der viele reden, ob sie immer alle meinen, das weiß ich nicht. Das Wort Reform, was ist das? Ich kann jetzt mal einfach einen Test machen und fange einen kleinen lateinischen Satz an, und wahrscheinlich werden Sie intuitiv den vervollständigen. Ecclesia semper. Ja, und das ist falsch, leider. Ich sage es mal folgendermaßen. Ecclesia semper reformanda. Das können Sie überall im Internet lesen. Das können Sie in ganz vielen Schriften lesen. Sie bekommen es zu hören. Nach dem Motto, das steht im Zweiten Vatikanum. Das hat Martin Luther gesagt. Wissen Sie was? Weder das Zweite Vatikanische Konzil noch Martin Luther haben diese Formulierung jemals verwendet. Sie taucht auf, weil mir das so wichtig ist, deswegen habe ich mir auch die Daten gemerkt, bei einem Utrechter Theologen des 17. Jahrhunderts, Jodokus von Lodenstein, in seinen Beschauungen ob Zion, also seine Betrachtungen über Zion. Dort verwendet er zum ersten Mal dieses Wort Ecclesia semper reformanda. Die Lutheraner lehnten das bis ins 19. Jahrhundert ab. Lassen wir das erstmal auf sich beruhen. Im Zweiten Vatikanum steht an der Stelle, wo man es erwarten würde, eben nicht Semper Reformanda, sondern was ganz anderes. Und das führt uns auf die Frage der Taufe vielleicht zurück. Da steht nämlich Semper Purificanda. Und das ist etwas leicht Unterschiedliches. Purificare, purifizieren, reinigen, heißt umkehren. Die Väter, die Lumen Gentium, dass die Kirchenkonstitution verabschiedet haben, meinten, die Kirche bedarf der ständigen Erneuerung aus der Buße. Das heißt, aus der Einsicht heraus, wir haben etwas, was die Taufe in uns begründet hat, vermurkst. Das ist Schuld. Das ist ein Skandal. Und diesen Skandal kann ich nicht beseitigen, indem ich ihn segne und sage, das ist schön, jetzt haben wir eine Form mehr. Diese Form, die durch Schuld erzeugt wurde, ist falsch. Sodass ein Teil eines ökumenischen Prozesses immer sein müsste, wo haben wir einander Unrecht getan? Wo tun wir es weiterhin? Wo verschütten wir die Taufgnade, unsere eigene oder die der anderen Seite? Und dann ist es mir viel zu kurzschlüssig zu sagen, Reform oder Reformation heißt einfach nur reformieren in diesem Sinne, als ob man jetzt Strukturen umbaut und sagt, wenn wir eine andere Verwaltung haben, wenn wir andere Papiere haben, andere Definitionen, dann wird es funktionieren. Es wird deswegen nicht funktionieren, weil in diesen veränderten Strukturen wieder die alten Pappnasen sitzen, sage ich jetzt mal drastisch, und genau ihre verkorksten Biografien und die nicht verarbeitete Schuld hineintragen. Das gilt für mich unterschiedlicher, aber ähnlicherweise auch für die viel zitierte Kurienreform. Ich weiß bis heute nicht, was genau Kurienreform sein soll. Das war ein Lieblingsstichwort von Hans Küng in den 60er Jahren. Seitdem hat das auch so lange vorgetragen, dass inzwischen alle meinen, es sei nicht nur sein Stichwort. Kurienreform. In den letzten 40 Jahren ist die Kurie ständig umgebaut worden. Es sind neue Einheiten entstanden. Es sind Kompetenzen von der einen zur anderen gewandert. Es ist ein sehr vielfältiges Gebilde. Reform, die da stattfinden müsste, Papst Franziskus hat es auch deutlich gesagt, müsste eine Reform sein, die bei der eigenen Schuld ansetzt. Mache ich das wirklich verantwortlich, was ich da mache? Und das kann mir kein System abnehmen. Das wäre mir, glaube ich, fast der wichtigste Aspekt. Wir reden immer davon, dass wir Strukturen umbauen, da funktioniert es. Oder dass wir mit einem neuen Papier einen Prozess besiegeln, dann haben wir was ganz Neues. Haben wir aber nicht. Wir können uns hier umbenennen und sagen, wir sind jetzt nicht das Audi Extra, sondern das Audi Max oder was weiß ich was. Ne? Wir werden dieselben Leute sein. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir uns ändern. Das wäre schlicht und einfach das, was neutestamentlich die Metanoia ist. Wir müssen bei Schuld ansetzen und dürfen nicht immer die Sünden der anderen beichten. Das heißt, mit dem Finger auf die zeigen und sagen, ihr habt damals oder ihr macht heute. Das würde auch wichtig sein für den Ton des ökumenischen Umgangs, der manchmal distanziert ist bis zum Unterkühlten oder manchmal sehr forsch, wo ich den Eindruck habe, merken die eigentlich, wie weh die mir mit bestimmten Forderungen tun? Also mein Gegenbild war mal, man muss auch mit großer Behutsamkeit auf wichtige Dinge des anderen eingehen. Ich könnte doch nicht meinen Nachbarn, der Rabbiner ist, einfach bitten und sagen, ne, am nächsten Samstag haben wir Spanferkel. Ne? Überlegen Sie mal. Schabbat, Schwein. Ne? Das kann nachbarschaftlich nett gemeint sein, aber ich tue ihm damit weh. Und ich kann einem Lutheraner nicht sagen, euer Luther hat doch damals, und ich muss mir auch selber nicht sagen lassen, macht doch nicht so einen Bohai mit dem Tabernakel. Also auch der ökumenische Umgangston sollte im Detail vielleicht mal ein bisschen verständnisvoller werden, eher fragen, wie verstehst du das, wie machst du das? Und auch sagen, ist doch nicht schlimm, ich möchte es aber erst mal wissen.
Ja, ich hoffe, dass die einzelnen Fragesteller sich da auch wiedergefunden haben, sonst müssen sie eventuell noch mal nachhaken. Aber zuerst kommen noch weitere Personen dran, wenn sich noch weitere melden möchten.
Entschuldigung, jetzt mussten Sie ganz weit. Maria Elisabeth Seifert, Presbyterin der evangelischen Gemeinde in Herne-Baukau, eine lutherisch geprägte Gemeinde. Ich habe zwei Fragen. Einmal so ein bisschen Gegenrede. Sie sagten, wir sind immer noch die gleichen. Wenn wir Taufe ernst nehmen, sind wir das nicht. Dann sind wir nämlich nicht mehr die gleichen, alle beisammen nicht. Und können wir genau aus dieser Taufe raus nicht auch das wagen, was uns eigentlich aufgegeben ist, nämlich auch da wirklich gemeinsam zu arbeiten und auch ökumenisch das gemeinsam zu tun, was wir heute schon können? Und das tun wir, glaube ich, im Kleinen viel zu wenig, im Täglichen, in den Gemeinden, aber sicher auch im Großen. Auch da ginge viel mehr an Gemeinsamen, auch gemeinsam nach außen. Wir sind ja als Christen in dieser Welt nicht mehr die, die auch in diesem Land, nicht mehr die, die nach außen so sehr präsent sind. Auch da müssten wir ja Einheit präsentieren, das ist uns aufgetragen, genau wie Sie das sagten. Das ist das eine. Und dann eine Verständnisfrage. Ich habe so ganz nicht verstanden, warum Sie, wenn mit dem Lutheraner nicht Abendmahl oder Eucharistie gemeinsam feiern können, wenn Sie sich doch im Verständnis dessen einig sind, dass das noch keine Kircheneinheit bringt, steht außer Frage, weil Sie haben natürlich recht, wenn ich in meiner evangelischen Gemeinde mit lutheranischem Verständnis Abendmahl feiere, weiß ich, dass 2/3 davon überhaupt nicht wissen, was ich damit meine. Ich fürchte mal, es wird katholische Gemeinden geben, wo das manchmal auch so ist, wo nicht alle immer das Gleiche glauben, aber dass wir damit keine volle Kircheneinheit erreichen, ist mir klar. Trotzdem ist mir nicht ganz klar, warum Sie den, der das gleiche Eucharistieverständnis hat, nicht einladen können.
Dankeschön für Ihre mutige Rede, auch wenn noch einige andere evangelische Protestanten hier unter uns sein sollten, es sind vielleicht weniger, dann bitten wir gerade die auch herzlich um Fragen und Diskussionsbeiträge.
Ja, ist dieses Problem, diese Frage nach Ökumen und alles, all das, was damit zusammenhängt, nicht doch auch sehr deutsch, eben weil wir ja, was unsere Geschichte und Theologiegeschichte, Religionsgeschichte anbelangt, eben, dass wir da sehr stark involviert sind. Und ist das wirklich so ein großes Thema für die Weltkirche, ja, für die katholische Kirche im großen Sinne, ja? Also, wie weit sind wir da in besonderer Weise dran? Eben als Land, die diesen Reformator hervorgebracht hat. Luther selber hat sich ja als deutscher Prophet bezeichnet, ist ja irgendwie auch schon erstaunlich. Einmal das, wie weit sind wir als deutsche Katholiken auch besonders sensibilisiert, vielleicht auch verantwortlich für ein Weiterdenken, Mitdenken diesbezüglich. Das ist das eine. Und dann vielleicht nochmal, ja, jetzt die Frage, die ja auch, oder diesen Punkt, der ja kürzlich auch nochmal manches durcheinander geworfen hat, eben mit dem Orientierungspapier bezüglich der Familie, des Familienverständnisses. Also da ist ja die evangelische Kirche, der IKD nochmal, hat sich ja nochmal exponiert, in einer Art, was dann für uns Schwierigkeiten auch bereitet. Und wie geht man dann weiter um mit Ökumene? Ja, wie kann man dann evangelische Kirche, evangelische Theologie, Anthropologie und so weiter ernst nehmen? Das ist ja, das wird ja wirklich wieder schwierig. Ja.
Schon mehrere Fragen jetzt. Ist noch jemand hier? Sonst reiche ich das Mikrofon weiter oder bitte um Ihre, doch, da ist noch eine. Sollen wir einen nehmen oder sollen wir die gleich verschieben?
Ja. Ihre erste Frage ist mir nicht richtig klar geworden. Wenn Sie noch ein bisschen... Ich meinte die Kollegin.
Ja. Ich weiß, ich verstehe noch nicht so. Ja. Sie haben gesagt, wir bleiben die gleichen. Ich wollte einfach nur widersprechen, wenn wir Taufe ernst nehmen, sind wir nicht mehr die gleichen.
Ja.
Ja, das ist für mich auch zum Stück weit als lutherische Botschaft. Aus der Taufe gekommen sind wir ein neuer Mensch. Das glauben wir gemeinsam. Und da wollte ich eigentlich ein Stück weit Gegenrede gegen das machen, was Sie gesagt haben. Wir bleiben immer die gleichen. Wir müssen eigentlich nur
gut, dann noch eine Frage.
Ja, wenn ich den Begriff Ökumene so in den letzten 2, 3, 4 Jahren, seitdem ich mich dafür interessiere, wenn ich diesem Begriff begegne, begegne ich einer Diskussionsveranstaltung, einem Vortrag, einer schriftlichen Abhandlung über Ökumene. Ich lese von Dokumenten wie zum Beispiel der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die wahrscheinlich allenfalls 5% der katholischen und evangelischen Christen überhaupt kennen, die überhaupt davon gehört haben. Ich sehe keine Entwicklung von Modellen, in denen in Ihrem Sinne von dem Prozess des gegenseitigen Kennenlernens, des gemeinsamen Betens, überhaupt ein Prozess entwickelt worden ist, an dem Begegnung stattfindet, außer zu bestimmten, ich würde es als Feigenblattfunktion, die offiziell eingerichteten ökumenischen Tage. Jetzt habe ich hier gesehen, im nächsten Jahr wird es eine Reihe geben, die Seminarcharakter hat. Für mich vor dem Hintergrund auch die Frage, inwieweit solche positiven ökumenischen Bewegungen, wie TSE zum Beispiel, verwirklicht werden können, und zwar über die Kirchengesetzgebung auch hinaus. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass zum Beispiel ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst, der gemeinsam meinetwegen an einem Sonntag im Monat gefeiert werden kann, auch an kircheninternen Vorschriften scheitern könnte. Für mich beginnt Ökumene an dem Punkt, an dem überhaupt Begegnung stattfindet. Was nutzt mir eine Erklärung, die eine Gemeinsamkeit bezeichnet auf der Ebene von Institutionen, wenn anschließend meinetwegen in diesem Umfeld in St. Marien die katholischen Christen weiterhin zusammen Eucharistie feiern und zum fast gleichen Zeitpunkt unsere evangelischen Geschwister in ihrer Kirche bleiben und keine Begegnung stattfindet?
Ja, ein sehr, sehr heißes Eisen wird hier in der Stadt oft diskutiert. Herr Professor, Sie sind herausgefordert.
Ich glaube, die Herausforderung nehme ich als erste an. Das ist ein mehr als heißes Eisen. Was machen wir, wenn wir parallel feiern? Man kann es verschieden auflösen oder versuchen aufzulösen. Man kann sagen, das geht nicht, weil es im Grunde ein Skandal ist. Man kann jetzt aber auch wiederum sagen, dieser Skandal legt jetzt wirklich offen, wie schmerzhaft es ist, wenn es uns um die Sache geht. Es kann uns also nicht gleichgültig sein, es kann nicht so sein, wie es in manchen auch ökumenischen Zentren vor Jahrzehnten mal war. Da waren dann um 9.30 Uhr die Evangelischen und um 11 Uhr die Katholischen dran. Nacheinander, und man hat sich dann dementsprechend bedient und freundlich beim Raus- oder Reingehen gegrüßt. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das im Grunde ein Ort, den verschiedene Vereine miteinander benutzen, die aber eigentlich nicht Kirche sind. Jetzt wäre die Frage, wie kommen wir da raus? Dann gibt es verschiedene Bedenken, die sofort wach würden. Also auch die Frage, welchen Stellenwert hat Abendmahl bzw. Eucharistie für die jeweilige Gruppe? Sie kennen das Argument, aber ich glaube, wir sollten es auch nicht vernachlässigen. Für uns hat Eucharistie einen im Prinzip täglichen Stellenwert und vor allem einen sonntäglichen Stellenwert. Ein Sonntagsgottesdienst katholisch kann nicht Eucharistie sein, wenn es nicht schwerwiegende Gründe gibt, vor denen wir im Grunde kapitulieren müssen. Das wäre die eine Seite. Jetzt sehe ich aber auch in vielen Fällen die andere Seite, die sagt, für uns ist Sonntagsgottesdienst nicht per se Abendmahl. Das heißt, die Wertigkeiten sind da schon intern sehr unterschiedlich gesetzt. Wie weit kann ich jetzt sagen, die Parallelität ist zwar einerseits ein Skandal, aber andererseits etwas, was ich vielleicht erst noch einmal aushalten muss, weil ich sonst im Grunde eine Gemeinsamkeit schaffe, die für beide sehr unterschiedliche Stellenwerte hat. Das heißt, die einen würden sagen, okay, dann machen wir es halt jedes Mal mit Brot und Wein, wenn ihr das unbedingt möchtet. Und die andere Seite würde sagen, eigentlich geht uns das auch schon einen Schritt zu weit, denn das ist nicht mehr oder noch nicht Eucharistie. Das heißt, wir würden, fürchte ich, das Problem sogar noch einen Schritt verschieben. Bitte.
Ich hatte angesprochen, könnte das Modell TSE Orientierung sein? Ich meine nicht unbedingt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es in TSE Begegnungen die Möglichkeit, dass zum Beispiel in einem Bereich des Raumes Eucharistie gefeiert wird und in einem anderen Bereich wird das Abendmahl eingebaut, nach dem jeweiligen Verständnis. Also parallel.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Es müsste hier Modelle geben, die von beiden Seiten nicht nur im kleinen Kreis experimentell durchgeführt werden, sondern auch akzeptiert sind. Denn sonst bringt ein solches durchgeführtes Modell der Gemeinsamkeit wieder neue Spaltungen an anderen Stellen hervor. Das ist das große Problem. Das heißt, die eine vermeintliche Ökumene, die sehr gutwillig ist in einem kleinen Kreis, ist für andere wiederum ein Ärgernis und spaltet dort. Das heißt, wir verschieben das Problem, dem wir versuchen hier zu lösen, und wir haben die Probleme dann woanders. Es müsste also mehr an definierten Modellen geben,
vielleicht jetzt auch den Mut zu sagen, das Modell These für bestimmte Situationen ist eins, das wir praktizieren können. Unter der Voraussetzung, dass die, die dort teilnehmen, sich des Stellenwerts der Eucharistie bzw. des Abendmahls wirklich klar sind. Also es müssten klare, transparente Kriterien sein. Es müsste auch deutlich sein, wer hat die Kompetenz hier zu sagen, wir geben das grüne Licht. Wenn man das einfach unter der Hand undercover so macht, dann ist das im Grunde eine Miniaturökumene, die wiederum einen neuen Spezialverein da begründen könnte. Also es braucht, wie Sie wirklich sagen, es braucht da Modelle. Es braucht vielleicht auch Mut, Übergangsmodelle zu machen. Aber es muss dabei klar sein, dass das Modelle sind, die nicht Einzelwege sind. Ökumene kann per se kein Einzelweg sein. Das muss vermieden werden. Ich sehe jetzt natürlich sofort auch, wie manchen Mitbrüdern die Haare zu Berge steigen. Also nicht, weil ich jetzt genau in eure Richtung gucke. Ich denke auch dabei an die manchmal vom Rollenset her wirklich zu bedauernden Bischöfe, die hier merken, egal in welche Richtung ich einen Schritt tue, ist ein Schritt von jemand anderem weg. Ich habe dann einzustecken. Also bleibe ich am besten da stehen, wo ich bin. Die Prügel, die ich dann bekomme, die kann ich wenigstens berechnen. Daran muss man auch denken. Und das ist nicht nur pragmatisch, sondern der Bischof als Repräsentant und sichtbares Zeichen der Einheit muss natürlich versuchen, seinen Laden zusammenzuhalten. Was bedeuten kann, dass er in manchen Dingen über manche Dinge hinwegguckt. In manchen Dingen aber auch Grenzen setzt. Und es ist die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es gibt eine Formulierung von Johannes dem 23., die ich neulich gelesen habe, alles sehen. Vieles kritisch sehen, aber nur weniges korrigieren. Das aber wirklich reif durchzuführen, dass daraus nicht ein Laissez-faire wird, oder nach dem Motto, ich habe dich hingesehen, macht was ihr wollt, wenn was passiert, seid ihr dran. Das wäre es auch nicht. Angesichts des Drucks, den ein ganz normaler Diözesanbischof hat, und analog jeder Gemeindepfarrer, ist das ungeheuer schwierig und wird nur gehen, wenn es da Verfahrenswege gibt, die einen Konsens haben und auch ein klar definiertes Modell voraussetzen. Da haben Sie völlig recht. Das ist möglicherweise sehr viel dringlicher als die Papierökumene, wo Expertenkreise neue Akten erzeugen. Das hatten wir in regelmäßigen Abständen wieder. Darüber kann man auch trefflich Dissertationen schreiben. Aber dass das jetzt die Einheit fördert, halte ich für eine Illusion. Aber da könnte man konkret mehr und auch konstruktiver tun, als wir es bis jetzt hatten. Und ich glaube auch nicht, dass das ein rein deutsches Problem ist. Manchmal sieht es ja so aus, als ob die Deutschen einen Sonderweg gehen. So mit dem Gedanken, wir sind halt das Stamm- und Kernland der Reformation. Und manchmal sieht es aus römischer Perspektive aus, dass der Furor Teutonicus mal wieder seine fröhlichen Urstände feiert. Ist es vielleicht auch so, die Römer haben die Deutschen immer skeptisch angesehen und umgekehrt war es häufig auch so. Und wenn ein Deutscher ein Römer wird, ist es doppelt schlimm. Denken Sie an Ratzingers Weg nach Rom. Und auf einmal waren wir, ausgerechnet wir, Papst. Da kennt man sich irgendwann nicht mehr aus. Da ist man schon froh, wenn ein Skandal kommt, dann sind die Verhältnisse wieder im Richtigen. Aber das ist ein Problem, das wir auf vielen anderen Ebenen ja auch haben, aber vielleicht weniger spektakulär. Goethe hat Anfang des 19. Jahrhunderts mal geschrieben, New York müsste eine faszinierende Stadt sein, weit über 300 verschiedene christliche Konfessionen. Das heißt, man kann jahrelang jeden Sonntag woanders in den Gottesdienst gehen. Einerseits. Andererseits, wer in diesen Zusammenhängen lebt, hat vielleicht auch mehr Übung und Gelassenheit zu sagen, wir müssen uns nicht sofort verbrüdern, aber wir müssen uns schon sehr füreinander interessieren. Und die konkreten Dinge, die wir dann haben, wären zum Beispiel die Fragen nach ganz bestimmten christlichen Positionen. Ich denke an die Positionierung im Bereich der Familienethik, der Sexualethik. Da kann es keine vereinzelten Schüsse geben. Ich will jetzt nicht konkreter werden, weil es nicht aggressiv oder irgendwie offensiv gemeint ist. Aber da muss, was gesagt wird, auch so sein, dass es nicht die andere Seite abhängt, vor den Kopf stößt oder zu einem Widerspruch, den man vorhersehen kann, provoziert. Das können wir nicht machen. Ich kann nicht von der Kanzel als katholischer Seelsorger eine Predigt halten, wo ich weiß, da wird der lutherische Kollege sich fürchterlich ärgern. Das kann ich nicht. Das darf ich nicht. Selbst wenn ich in der Sache recht hätte. Das ist eine Frage der pastoralen Klugheit, aber es ist noch eine Frage von mir. Ich habe keinen Rest als Christ, die Wahrheit als Waffe einzusetzen. Max Frisch hat mal formuliert, die Wahrheit ist nicht der nasse Lappen, den ich anderen um die Ohren hauen darf. Ich kann allemal recht haben und trotzdem mache ich es falsch. Also da wäre es noch einmal wichtig zu schauen, dass wir gelassener auch Nähen wachsen lassen. Wenn ich denke, was in den letzten 40, 50 Jahren tatsächlich auch passiert ist, dann sind das schon ziemlich unglaubliche Dinge. Dass jetzt eine Stagnation erreicht ist, zeigt vielleicht, dass wir an bestimmten Kernfragen angelangt sind, vor denen wir relativ hilflos stehen, weil wir sie nicht einfach lösen können. Da braucht es vielleicht mehr Fantasie, da braucht es auch Modelle und einige andere Dinge. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo es wirklich schwierig wird. Vielleicht auch den kritischen Punkt, und ich versuche jetzt so ein bisschen auf Ihre Frage einzugehen, was ist mit der gemeinsamen Taufgnade? Natürlich ist es so, ich bin für immer nach der Taufe ein neuer Mensch, mit Christus überkleidet. Das ist unzerstörbar. Aber ich kann es gefährlich verzerren. Nichts ist schlimmer als die verzerrte Wahrheit. Und wenn wir Christen als Zeugen der Einheit genau das Gegenteil zeigen, dann korrumpieren wir genau unsere Botschaft. Das meint ihr mit den alten Pappnasen. Das heißt, wenn wir unser Heil jetzt versuchen, darin zu suchen, dass wir die Strukturen umstricken oder das, was wir falsch gemacht haben, als neue Form der Verschiedenheit absegnen, dann machen wir nur einen Status quo fest. Das ist für mich überhaupt manchmal eine sehr betrübliche Entdeckung festzustellen. Wir sind sehr Status quo Menschen. Wir haben mal was erreicht, ob falsch oder richtig, wir haben es aber und es ist meins und deswegen halte ich es fest. Und wenn es dann falsch ist, Segen drauf. Also ich kam neulich ins Gespräch über dieses Thema, wie es bei Bonhoeffer formuliert ist. Wir unterscheiden zwischen billiger und teurer Gnade. Die billige Gnade, die man vom System erwartet, und die teure Gnade, die wirklich die Gnade ist, die von Gott alleine ausgeht. Das wäre auch nochmal ein Punkt dabei. Der den ökumenischen Prozess als einziger wirklich zielgerecht steuern kann, ist Gott selbst. Wir können das Ergebnis nicht erzeugen. Das müssen wir auch wissen. Das wäre also unbescheiden und im Grunde ein Versuch, selbst Gott zu spielen, wenn wir sagen, Ökumene ist so eine Sache von Regelwerken, die wir mal eben herstellen. Das geht nicht. Und an dem Punkt kommt wieder das Motiv der Umkehr. Das heißt, was wir in der Taufe haben, haben wir ja wirklich. Warum machen wir nichts draus? Das hieße also, mit Bonhoeffer gesagt, billige Gnade heißt dann, wir rechtfertigen die Sünde. In der Taufe wird aber der Sünder gerechtfertigt. Wir sprechen nicht die Sünde heilig, sondern den Menschen, der sich bekehrt. Das ist der wesentliche Unterschied. Ökumene ist auch immer eine Sache von Bekehrung. Ich bekehre mich zu meiner eigenen Taufe. Und wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann wächst auch ein Grundvertrauen, dass ich mir sage, der andere ist genauso getauft wie ich, der kann nicht im Prinzip völlig in die falsche Richtung laufen. Und das wird mir der andere auch unterstellen als Vertrauensvorschuss. Und das ist nicht blauäugig und hat nichts mit diesen Papierverhandlungen zu tun. So hatte ich das eigentlich gemeint. Ja. Natürlich sind wir neue Pappnasen.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt die vorgesehene anderthalb Stunde schon um eine gute Viertelstunde überschritten. Also wenn jetzt nicht noch was ganz Wichtiges ist, würde ich jetzt zum Ende kommen wollen. Man kann vielleicht auch hinterher noch eine Frage stellen. Mir ist jetzt hängen geblieben, Ecclesia Semper Purificanda Est. Da bin ich selbst jetzt mit gemeint auch und muss mich auf Christus, sage ich, einmal hinbewegen und denke, wenn das alle Seiten tun, dann kommen wir vielleicht auch dann uns näher. Mir ist jetzt auch noch in Erinnerung das Wort von der Taufe, dass wir durch die Taufe andere Menschen sind. Neue Schöpfung, Sie haben am Anfang das etwas zu schnell, glaube ich, dann kam es aber hinterher rüber, auf Verzerrungen und sowas hingedeutet, die da auch geschehen können. Nein, wenn wir durch die Taufe andere Menschen sind, dann können wir auch das Vertrauen haben von den Evangelischen, von den Orthodoxen und die von uns etwas zu hören. Ja, dann ist das, dann muss das im Guten, wird das dann auch weitergehen können. Und das Ihre Antwort, das soll man als Moderator nicht machen, würde ich gerne ein bisschen ergänzen zu der Eucharistie am Sonntag. Die Katholiken, wenn hier jetzt Evangelische sind, die sagen, seit Urzeiten her haben wir am Sonntag, können wir ohne Eucharistie nicht sein, also am Sonntag die Eucharistiefeier. Ich glaube, auch in Märtyrerzeiten, und warum sollen wir es heute eigentlich aufgeben so schnell, das dürfen wir nicht machen, aber ich glaube, man könnte vielleicht auch ergänzen, dass es andere Gottesdienstformen gibt, Gebet, andere Gebetsformen, auch vielleicht am Sonntagabend oder wie auch immer, die wir dann schon mal gemeinsam unbedingt machen sollten und dürften, und können uns trotzdem tolerieren, in jeder in seiner Form erst einmal, bis der Prozess, der hoffentlich in Gang kommt, den Sie ja wünschen und den wir alle uns erbeten, dann auch in Gang gekommen ist. Lieber Herr Professor Hofmann, sehr herzlichen Dank. Sie haben also heute Abend, glaube ich, uns angeregt zum Weiterdenken und in ökumenischen Fragen, obwohl wir hier in Bochum schon vielerlei ökumenische Vorträge gehört haben, sind trotzdem viele Leute gekommen. Wir bedanke mich auch für ihre Mitdiskussion und soll noch ausdrücklich im Namen von Pater Placidus und im Namen des Klosters auf drei Dinge hinweisen. Erstens, dass es immer ein Körbchen gibt, wo man was hineinwerfen darf. Zweitens, dass es am 11. des 11. hätte ich bald gesagt, als Rheinländer, nein, immer am 11. des Monats, und dieses Mal ist der 11. Oktober, ist ein Freitag, wieder die Monatswallfahrt gibt, dieses Mal mit Pater Beda Zilch, dem Gründer, war das schon Prior? Prior noch nicht einmal. Gründer-Prior des Ordens, oder des Klosters hier in Stiepel. Und schließlich das nächste Auditorium, wieder ein normales, unter dem Thema Gewalt, Begrenzung und Friedensethik im Mittelalter. Die Zisterzienser Bernhard von Clairvaux, Isaac von Stella und Elred von Revol, habe ich noch nie gehört, von Professor Dr. Wolfgang Buchmüller. Der trägt hier vor. Ich glaube, das war so im Wesentlichen alles. Diese Zettel hier, die gibt das Katholische Forum und die Evangelische Stadtakademie heraus. Das haben wir schon, machen wir mehrere Jahre schon, ein ökumenisches Seminar, kann man sich hinten mitnehmen. War das jetzt das Wichtigste oder haben wir noch was Wesentliches vergessen? Sonst wünschen wir allen Dankeschön. Und wünschen uns allen einen guten Heimweg und einen gesegneten Abend.